Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Shortleg.
We're gonna rock the show.
Shortleg.
Bang your head and let it flow.
Shortleg. Der Daten.de Podcast. Shortleg.
Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Shortleg, dem Daten.de Podcast. Wer sehr aufmerksam zugehört hat, wird bemerkt haben, dass sich das Intro ein wenig verändert hat. Und wer aufmerksam hinschaut, wird auch sehen, dass das Podcast-Logo ein wenig angepasst ist. Das hat natürlich Gründe, die wir jetzt zu Beginn der heutigen Ausgabe kurz erläutern wollen. Dazu begrüße ich Marvin Pfannenbohm, meinen Daten.de-Kollegen Kevin Barth. Hallo Kevin.
Hallo Marvin.
Ja Kevin, wir haben Ende Oktober 2019 die erste Ausgabe Shortleg zusammen mit Shorty aufgenommen und damals wussten wir auch nicht so wirklich, wo geht die Reise hin mit diesem Podcast. Wir hatten ja damals erste Erfahrungen als Gäste beim Double Trouble Podcast zusammen erlebt und als der dann zu Ende gegangen ist, wollten wir das Thema mit Shorty neu aufleben lassen und hatten dann definitiv auch viele lustige und interessante Ausgaben. Ich denke, da stimmst du mir auf jeden Fall zu.
Ja, definitiv. Also mit Shorty, mit ganz vielen anderen Leuten auch, aber einfach mit seiner Art. Ich glaube, keiner wird Darren Webster als WM-Viertelfinaltipp vergessen und bestimmt würden mir jetzt noch ein paar andere Dinge einfallen.
Ja, wir haben definitiv viel auch vorher und nachher zusammen gelacht, nicht nur während der Aufnahmen. Jetzt wird es aber keine gemeinsame Ausgabe mehr mit Shorty geben. Er hat ja zwischendurch dann auch mit dem Game On Podcast zusammen mit Elmar angefangen, was sicher auch nicht immer einfach für uns war, da sich die ja zumindest in Teilen mit dem sportlichen Geschehen auch überschnitten haben. Jetzt ist die neue Situation so, Shorty ist nicht mehr bei DAZN, aber auch nicht mehr bei Game On. Hat aber jetzt das neue Projekt bei Champ One angefangen, was dort eben auch einen Podcast enthält und viele zeitlich intensive Analysen. Jetzt hat Shorty auch auf eigenen Wunsch hin erstmal gesagt, er möchte die gemeinsame Reise an der Stelle erstmal beenden, was, und das möchte ich auch deutlich betonen, überhaupt nichts mit den Gründen zu tun hat, die zum Aus bei DAZN geführt haben. Ja? Wir sind immer noch sehr, sehr cool mit Shorty und werden das auch weiterhin sein und er wird hier auch definitiv nochmal vorbeischauen, weil wir dieses Projekt ja auch damals zu dritt zusammen hier eröffnet haben. Nichtsdestotrotz gab es schon des Öfteren und vor allem auch während der Weltmeisterschaften ja Ausgaben auch ohne Shorty. Da haben wir auch viel positive Resonanz zu bekommen und wir hatten sowieso schon vorher länger entschieden, dass wir einen größeren Pool an Mitstreitern hier in diesem Podcast aufbauen wollen. So, der Pool verringert sich jetzt halt um Shorty, der ist nicht mehr mit dabei. Aber wir haben zwei weitere Leute, die jetzt immer wieder bei uns hier bei Shortleg mit dabei sein werden. Das ist einmal der Moritz Kettner, er kennt ihn schon von Daten.de, von vielen Ausgaben hier über Shortleg. Und eben auch Lutz Wöckener und der ist auch heute mit dabei. Hallo Lutz.
Hi, grüße euch. Ja, freut mich sehr. Ist für mich jetzt ja auch nicht neu und ich glaube für die Hörer auch nicht und für euch sowieso nicht. Wir tauschen uns ja eh immer mal telefonisch oder wie auch immer über Darts aus und eigentlich ist die Ballung, ich bin ja im Dezember dann sehr häufig immer hier gewesen oder dann Anfang Januar, dann entzerren wir das einfach ein bisschen und eigentlich ändert sich ja nichts. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass ich hier dabei sein kann.
Ja, das definitiv. Kevin, möchtest du noch irgendwas dazu sagen oder sollen wir dann direkt ins sportliche Geschehen übergehen?
Ja, also nein, also alles gut. Dann lasst uns anfangen.
Genau, dann genug zum Organisatorischen. Wir haben heute viel vor, denn wir schauen auf das Masters, das gestern zu Ende gegangen ist. Wir blicken auf die Premier League-Saison voraus, die jetzt an diesem Donnerstag beginnt und auch auf die World Senior Darts Championship, die ebenfalls am Donnerstag in ihre erste Ausgabe gehen wird. Dazu noch ein paar kleinere News, die jetzt in der Zwischenzeit seit der letzten Ausgabe dazugekommen sind. Also ein pralles Programm heute hier bei Shortleg. Wir fangen an mit dem Masters, die Jubiläumsausgabe, gewonnen durch Joe Cullen. Der Rockstar gewinnt zum ersten Mal ein Major-Finale, direkt bei seinem ersten Anlauf quasi. Darüber reden wir jetzt am Anfang der Sendung, Lutz. das Masters hat ja nicht so den hohen Stellenwert. Wir haben hier auch oft schon drüber geredet, ja, das muss das wirklich sein, dieses Turnier. Jetzt hat man das ja schon so ein bisschen aufgewertet mit dem letzten Jahr schon, wo man gesagt hat, ja, der Sieger, der ist von der Premier League mit dabei oder hatte zumindest das ja vorher angekündigt, dass das relevant werden könnte. Und auch dieses Jahr ist es ja jetzt ja quasi das goldene Ticket zur Premier League-Nominierung geworden.
Ja, absolut. Und ich frage mich, wen er da möglicherweise verdrängt hat. Da kann man ja auch so ein bisschen mal überlegen, ne? Wenn man sagt, dass Cullen sich jetzt durch seinen Sieg da reingespielt hat. Ich weiß nicht, ob Dave Chisnell mit einem gewonnenen Finale dann derjenige gewesen wäre. Auch durch die Reduzierung auf 8 Spieler. Also lässt viel Spielraum. Ich hätte Rob Cross vor dem Wochenende noch drin gesehen. Er ist jetzt möglicherweise einer der beiden Verlierer der Reduzierung auf 8 Starter in der Premier League. Da kommen wir ja wahrscheinlich nachher noch drauf. Ansonsten das Masters für mich wie jedes Jahr eigentlich so ein letzter Schub nochmal Methadon, bevor es dann wieder richtig losgeht. Man vermisst es ja doch nach der WM, auch wenn wir da alle viel gearbeitet haben und viel Zeit verbracht haben, wie viele andere auch. Vor dem Fernseher vermisst man es dann doch, finde ich, und freut sich dann, wenn man die Gesichter wieder auf dem Bildschirm hat, die Pfeile wieder fliegen sieht, auch wenn es jetzt nicht wirklich einen großen Wert hat. Ich fand aber diesmal, auch im Vergleich eben zu den letzten Jahren, war es eine sehr, sehr hohe Qualität, fand ich überraschend. Also wir haben am Freitagabend, glaube ich, haben wir noch ein paar Averages in den hohen 80ern gehabt, ansonsten alles ab 90 aufwärts, tief in den 90ern, einige Hunderter. Und gerade auch Joe Cullen, finde ich, hat über das ganze Wochenende gezeigt, in welcher guten Frühform er ist und hat das Ding dann auch verdient gewonnen.
Dann räumen wir das Feld auch mal von hinten auf. Kevin, der Freitag, damit ging es los, die erste Runde. Erstmalig mit deutscher Beteiligung beim Masters. Gabriel Clemens konnte sich zum ersten Mal über die Weltrangliste eben für dieses Turnier qualifizieren. Er verliert gegen Christopher Tatsky mit 5-6. So ein bisschen alte WM-Vibes kamen da leider wieder hoch, weil er wieder einige Matchstarts leider gegen den Polen verpasst hat.
Ja, grundsätzlich ist es natürlich dann auch ein Spiel gewesen, wo beide überhaupt nicht ihr bestes Level gefunden haben. Trotzdem kann das Gaga gewinnen. Da ist er 5-4 vorne, hat insgesamt 7 Matchstarts und erlaubt am Ende dann Ratajski das entscheidende Break in mehr als 18 Darts, was halt schon auch eher ungewöhnlich dann ist. Und ja, da ist natürlich dann die Frage, ne, es ist ja nicht das erste Mal, dass das gegen Ratajski passiert ist. Es ist aber auch in letzter Zeit einfach auch sein Spiel im TV ist einfach unkonstant und ist eigentlich so vom Average das gewesen, was wir auch bei der WM von Gabriel Clemens gesehen haben. Und es wäre aber wichtig, dass es dieses Jahr wieder irgendwann den Knopf gibt in die andere Richtung, weil eben einfach er in diesem Jahr, ich glaube, irgendwie 113.000 Pfund in der Weltrangliste zu verteidigen hat. Und da sind auch ein paar gute Ergebnisse aus TV-Turnieren dabei, weil ansonsten ist dieser Höchststand eines Deutschen in der Weltrangliste ähnlich wie bei Max Hopp relativ bald halt dann wieder weg. Also ich möchte jetzt nicht derjenige sein, der hier unkt und macht und tut, aber ich finde, also mir gefällt halt Gabriel Clemens im TV bis auf wenige Ausnahmen schon längere Zeit nicht so richtig.
Aber wenn ich da mal ein bisschen gegensteuern darf, eigentlich macht Gaga doch genau das, du hast es ja auch selber gerade so ein bisschen gesagt, was er immer gemacht hat. Und im TV funktioniert es nicht wirklich, auch gerade im Scoring eher schwach, wenn man es vergleicht mit seinen Leistungen auf dem Floor. Und da war er ja konstant, immer schon, wenn man das in Relation sieht. Und deswegen ist doch eigentlich, auch aufgrund mit dieser ganzen Duplizität, mit den 7 vergebenen Matchstarts gegen Ratajski, diesen vielen Chancen, ist ja eigentlich alles so, wie es immer gewesen ist. Und wir dürfen nicht vergessen, er war der erste Deutsche, der beim Masters jetzt gespielt hat. Er ist nie stand ein Deutscher besser da in der Order of Merit. Also das ist ja schon erfolgreich, was er macht, und brutal erfolgreich. Und das kommt mir bei der Beurteilung von Gabriel Clemens immer ein bisschen zu kurz. Er ist sicherlich nicht der Typ, der irgendwann in diesem Jahr mal einen raushauen wird. Da sehe ich andere mit der deutschen Brille jetzt auf. Aber er ist unser konstanter Mann übers ganze Jahr und ich gehe felsenfest davon aus, dass das auch in diesem Jahr so sein wird. Also ich sehe keine Anzeichen, warum es nicht so sein sollte, weil bislang eben alles so war, wie es sonst auch immer war. Und das war leider beim Masters diesmal auch so.
Ich meine, Gabriel Clemens ist ja, das muss man ihm natürlich auch zugute halten, auch ein Rhythmusspieler. Also der das auch mag, wenn er dann Woche für Woche für Woche diese Turniere spielen kann. Und das war ja jetzt nach seinem Aus bei der WM mit einem Monat Pause und so weiter, war das ja jetzt auch nicht gegeben. Also ich muss aber auch sagen, dass er zu seinen besten Zeiten, kann man das sagen, ich weiß es nicht, dass ich ihn da im TV auch schon stärker erlebt habe. Also gerade auch mit allem, was du ansprichst, Scoring, man bezwingt bei der WM nicht einfach Peter Wright, wie er das getan hat, und so weiter. Also ich bin schon auch der Meinung, dass er jemand ist, der auf der Tour und so weiter, der seine Ergebnisse holen wird. Aber ich glaube, auch bei ihm geht es dann irgendwann auch darum, an welcher Stellschraube kann noch gedreht werden? Und das ist halt definitiv das Spiel im TV.
Ja, klar. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich finde nur, es ist manchmal ein bisschen ungerecht bei ihm, weil für mich ist es nicht so populär, so wie er performt über das ganze Jahr, über die Saison, weil eben die Highlights fehlen, aber er gibt dir eben auch nicht die totalen Abstürze. Und diese Konstanz an den Tag zu bringen und wirklich ganz, ganz wenige Ausschläge auch nur nach unten zu haben, ist eigentlich viel schwieriger und viel höher zu bewerten, finde ich, von der Leistung her, als jetzt jemand, der dir vielleicht einmal ein Finale bringt oder zweimal und dafür die nächsten 4 Monate komplett unter ferner Liefen spielt. Das ist für die Öffentlichkeit und auch für die mediale Aufmerksamkeit ist das andere natürlich interessanter, aber höher zu bewerten, finde ich, die Leistung, die Gabriel Clemens da bringt. Und ich hoffe, dass er das so fortsetzen kann.
Es hätte ihm definitiv trotzdem gut getan, einfach mal Ratajski zu schlagen. Na, auch keine von mir Frage. Aus immer winning ugly. Ne? Also Ratajski hat ja auch schon viel angeboten in dem Match. Ne? Es war wirklich so, dass der Pole schlagbar war. Vielleicht so schlagbar wie noch nie. Also oft hat er gegen Clemens ja auch einfach richtig gut gespielt, aber Pro Tour zum Beispiel, da erinnere ich mich an viele Matches, wo einfach nicht zu machen war. Und jetzt war es echt so wie bei der WM, du hast halt 7 Matchstarts und ja, ist schade.
Keine Frage, aber egal gegen wen du spielst und egal bei welchem Turnier, wenn du 7 Matchstarts hast, dann hast du verdammt nochmal eine Riesenchance gehabt, das Ding zu gewinnen und am Ende allen Grund zum Ärger, gar keine Frage.
Deswegen, also vielleicht schafft das ja doch nochmal irgendwann diese schwarze Serie gegen Ratajski dann auch zu beenden. Ja, was ist auch passiert in der ersten Runde? Auch an Ian White geht es beim Masters nicht gut. Ne? Zum 8. Mal in Folge hat er teilgenommen. Also nicht in Folge, aber hat zum 8. Mal teilgenommen beim Masters und zum 8. Mal aber auch sein Erstrundenspiel verloren. Trotz 100er Average sein erstes Spiel hier auch gegen Dimitri Vandenberg ja, leider nicht erfolgreich gestalten können. Was mir noch aufgefallen ist, Dick van Dijvenbode und Devin Peters und Kevin, da geht die Formkurve bei beiden eigentlich dahin, wo wir sie auch zuletzt gesehen haben, nämlich nach unten.
Ja, definitiv. Also Devin Peterson nicht gut gespielt, Dirk van Dijvenbode auch nicht so viel angeboten und beide dann entsprechende Niederlagen kassiert. Und van Dijvenbode habe ich eigentlich zuletzt gerade vor der WM nochmal ein bisschen aufsteigende Reformen gesehen, aber das ist dann wieder in eine andere Richtung gekippt. Und Devin Peterson, das ist seit einem Dreivierteljahr eigentlich so, dass das in diese Richtung geht. Und man kann ja über Spieler reden, die das genutzt haben. Ne? Über Simon Whitlock, der diese Einladung, obwohl er nicht qualifiziert eigentlich gewesen wäre, da gut was draus machen konnte. Aber Devin Peterson ist das nicht gelungen. Ne? Und manchmal könnte das ja eine Chance sein, aber für ihn ist es halt jetzt eine weitere Niederlage und es ist immer mehr zurück zu dem, wo er vor drei Jahren war, wo er immer wieder auch in Interviews gesagt hat, wenn ihr sehen könntet, sprecht mit Joe Cullen, was ich am Practice Board spielen kann, und man dann immer gedacht hat, ja, wir würden es gerne mal sehen, und jetzt glaubt man es ihm, weil man hat es gesehen, aber da ist ja dann auch der Wurf wieder verändert worden, soweit mir bekannt ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie er beim Masters aussah, aber da hat er noch einige Arbeit vor sich. ich glaube, vielleicht ein bisschen mehr als Dirk van Dijvenbode. Bei dem ist es vielleicht die Kopfgeschichte zu wissen, auch wo er, was er mal gespielt hat und wo er eigentlich hin will. Vielleicht will es Dirk dann auch zu sehr, weil er auch weiß, in der Niederlande hinter Van Gerven gibt es diese Kluft, von wegen, dass das einfach, es keine klare niederländische Nummer 2 gibt.
Ja, Dirk hat ja zumindest nach der WM gesagt, hat erstmal gar keinen Bock zu trainieren. Da weiß man jetzt auch halt nicht, wie intensiv die Vorbereitung war. Das trifft ja eigentlich auch auf Gary Anderson zu. Da kann man vielleicht hier
Gavin Price hat es auch gesagt.
Genau, ne? In den Samstag gehen. Anderson hat geheiratet, da konnte man schon sehen auf Twitter. Der wird nicht viele Darts vorher geworfen haben. Trotzdem war Joe Cullen da schon mega stark unterwegs, los 106er Average. Da wäre auch ein gut aufgelegter Gary Anderson, ja, hätte da auch Probleme bekommen, gegen Cullen zu bestehen. Das war so das, was mir am Samstagmittag aufgefallen ist. Auch ein starker Michael Smith, hatte mich auch gefreut, dass er dann nach der WM-Finalniederlage auch gezeigt hat, hey, ich bin trotzdem noch da, ich lasse mich jetzt nicht hängen, ich will trotzdem weiter angreifen.
Ja, also der Samstagnachmittag war sehr überraschend, fand ich, aufgrund dieser hohen Qualität. Also wir hatten die 106 von Joe Cullen, die 105 von Smith und dann hinten drauf auch nochmal Chisnell mit über 100. Ja, Michael Smith, wir hatten ja auch nach der WM drüber gesprochen, was macht dieses Finale, dieses erneut verlorene Finale, knapp verloren. Da hat er schon jetzt, finde ich, die richtige Antwort gegeben. Und ich finde sogar, man hätte es ihm nachsehen können. Es war eben nur das Masters, ja, keine Auswirkungen auf die Order of Merit. Wenn man da vielleicht ein bisschen abgeschenkt hätte oder das nicht so voll mitgenommen hätte. Also da jetzt aber schon so stark zurückzukommen, finde ich, ist die Frage eigentlich schon fast beantwortet. Also es scheint ihn nicht wirklich getroffen zu haben. Und da gibt es andere Kandidaten, die sich Sorgen machen müssen um ihre Leistung, um ihre Form. Ihr habt es gerade schon genannt. Michael Smith gehört sicherlich nicht dazu.
Genau, James Wade auch ausgeschieden gegen Dave Chinstall, damit 4-10. Ja, Rob Cross 7-10 verloren gegen Joseph de Sousa, hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. War auch eine ziemlich interessante Situation, wo Rob Cross dachte, er hätte 16 Rest, trifft dann die Doppel-8 und dann kommt das No-Score vom Caller, weil er nur noch 8 Rest hatte. Hat er da den de Sousa gemacht und das war eigentlich auch so ein bisschen der Turning-Punkt, weil danach ging gar nicht mehr so viel nach der Pause dann bei Rob Cross gegen Jose de Sousa. Kevin, der Abend, da waren dann die ganz großen Namen am Start, Nummer 1, 2 und 3 der Welt, Price, Wright und Van Gerven. Fangen wir vielleicht mal mit Gavin Price an, gewinnt mit 10-8 gegen Ryan Searle, was sicherlich als Kaltstart ziemlich unangenehm ist.
Ja, Searle hat entsprechend dagegen gehalten. Price hat ja dann auch gemeint, er habe nicht viel trainiert. Das höre ich immer und denke immer, will ich mich jetzt darüber aufregen, weil die Jungs eigentlich doch wissen müssten, was das für ein Privileg ist, was sie da haben. Dass gerade in diesem PDC-System, wo es um Tourkarten geht und wo 128 Spieler das Privileg haben, alles spielen zu dürfen. Und dann dieses, ich habe nicht trainiert. Ich meine, okay, Nummer 1 der Welt und entsprechende Preisgeldreserven, aber ja. Es ist eng geworden, es ist am Schluss nochmal enger geworden, aber er hat sich halt durchgesetzt und hat sich aber, denke ich, dann auch noch Luft nach oben gelassen. Searle hätte, denke ich, auch noch ein bisschen besser spielen können. Es war halt ein Arbeitssieg des ehemaligen Weltmeisters, der aktuellen Nummer 1 der Welt. Ne? Das haben auch andere gehabt an diesem Abend, Stichwort Michael van Gerven.
Ich finde es aber okay. Also zu dieser Zeit des Jahres finde ich es absolut okay. Es gibt sicherlich andere Momente und Phasen im Jahr, wo ich das auch kritisch sehen würde, dann da nichts zu machen. Ich meine, Gary Anderson wird es dir vor jedem Turnier erzählen, dass er nichts gemacht hat. Da haben wir uns dran gewöhnt. Aber du hast den Jahreshöhepunkt, also wo du wirklich das ganze Jahr drauf hinfieberst, was immer in deinem Kopf ist, wo es um sehr, sehr viel geht. Den hast du hinter dir und ich glaube, das ist dann auch einfach eine Kopfsache, also dass du dich dann da mal ein bisschen rausnimmst, vielleicht zum Friseur gehst, dir eine neue Haarfarbe machst, gibt ja mehrere Möglichkeiten, die Zeit zu nutzen, also da finde ich es okay, weil das Masters eben jetzt auch echt nicht die Bedeutung hat. Klar, für einen Mann wie Joe Cullen oder auch einen Dave Chisnell, die diesen Triumph halt noch nicht gehabt haben, mag das was anderes sein, aber ich glaube, ein Gervin Price, der hat so viele Highlights übers ganze Jahr verteilt, da wird ein Premier League-Abend wahrscheinlich sogar wichtiger sein als dieses Masters. Das glaube ich schon.
Klar, du kannst natürlich immer, ne, wenn du es gewinnst, kannst du sagen, super Boost. wäre jetzt wahrscheinlich auch für Michael van Gerven ein Boost gewesen. Und wenn es nicht läuft, dann kannst du halt sagen, ist nur das Masters.
Ja, ich glaube auch zum Beispiel van Gerven, geil, dass du ihn ansprichst.
Ja, wollte ich auch.
Ich glaube, für MVG hat das eine ganz andere Bedeutung, weil er eben nicht diese Höhepunkte hatte in den letzten Monaten, in der Anzahl, wie sie vielleicht ein Gervin Price gehabt hat oder ein Peter Wright gehabt hat. Deswegen glaube ich, dass das für den zum Beispiel eine ganz andere Bedeutung hat.
Ja, und dann überlebt er da 5 Matchstarts von Luke Humphries und sagt dann danach auch, ich habe es zu sehr gewollt, I was trying too hard. Und er sagt, er weiß nicht warum, wo ich dann so denke, ja, ich schon, also so nach dem Motto, weil du einfach ein Jahr ohne viele große Erfolge hattest und bei der WM dann diese Covid-Geschichte und dann versuchst du es halt zu sehr, zu hart und ja, Luke Humphries hat dann natürlich eine Chance liegen lassen.
Ja, ich glaube auch, dass der Gang ist so oder so, so für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate. Wir werden einen Michael van Gerven erleben, der es wirklich allen zeigen will, weil er weiß, dass er es kann, weil er davon auch selber überzeugt ist. Und wenn man auch sieht, die Reaktion, gerade auch nach dem Humphries-Match, das war ja gefühlt WM-Sieg. Also die Posen in dieser Intensität auch dann danach, der wird noch häufiger, fürchte ich, an sich selber scheitern in den nächsten Wochen und Monaten, weil er es einfach zu sehr will. Also das muss er, glaube ich, wirklich in den Griff kriegen und eine gewisse Lockerheit da wieder reinbekommen. Und es wirkt auf mich, er wollte bei der WM, wollte das allen zeigen und dann durfte er nicht. Ist ja nicht so, dass er da verloren hat. Und ich glaube, das potenziert das Ganze nochmal. Also das hat es für ihn noch schlimmer gemacht und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen zu sehen bekommen.
Ja, und wo wir eben noch bei...
Den Hustanfall oder den Hustgate gab es ja auch noch, was ihr aber das mitbekommen habt. Es gab ja irgendwie Aussagen von Luke Humphries. Van Gerven hätte da öfter mal reingehustet in den Wurf und so weiter. Van Gerven meinte, er hatte einmal gehustet, aber da war Humphries eben meilenweit weg. Häuft sich jetzt schon ein bisschen, dass eben die öfter Spieler über Van Gerven beschweren, den wir ja eigentlich immer auch oft als sehr, sehr guten Verlierer gelobt haben und eigentlich als einen, der sowas nicht macht.
Ja, Danny Noppert war da ja auch die Geschichte beim Grand Prix mit dem Stampfen, ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Also
ich finde, in der Szene finde ich es komisch. Also weil er wirklich 250 Punkte vorne ist, da würde ich ihm jetzt keine Taktik, keine Strategie unterstellen. Vielleicht ein bisschen unbedarft, keine Ahnung, hat nicht nachgedacht, war ganz bei sich und weiß ich nicht, ob es überhaupt so stimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Luke Humphries einfach unfassbar enttäuscht war. Aber bei 250 Punkten Vorsprung, glaube ich, würde es Michael van Gerven eher als Schwäche sehen, dann noch zu solchen Mitteln zu greifen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Tja, und was hatten wir sonst noch? Peter Wright hat Dinge getan, hat andere Barrels gespielt, soweit ich das mitbekommen habe. Hat ein paar doppelt so viel verpasst. Aber das ist auch eine Niederlage, die ich jetzt anders einordnen würde als die von Van Gerven, weil sie einfach, ja, also das ist der amtierende Weltmeister, der sich jetzt wahrscheinlich darauf freut, dass er dieses Jahr deutlich mehr Events vor Publikum spielen wird, als er das in dem Covid-Jahr gemacht hat, wo sein erster WM-Titel kam und dann ist ihm das alles durch die Lappen gegangen. Also bei Peter Wright ist das so eine, es ist doch dann nur das Masters-Geschichte, glaube ich.
Ja. Ja. Bin ich bei dir.
Vollkommene Zustimmung, sehe ich auch so.
Peter Wright. Bei Dimitri frage ich mich so ein bisschen, was da noch gegangen wäre, wenn er das nicht gegen Joe Cullen verloren hätte. Den fand ich natürlich am Freitagabend sehr stark.
Johnny Clayton.
Johnny Clayton, Entschuldigung. Clayton, Cullen, Johnny, Joe.
Vandenberg aber auch Freitagabend, ne? Also
war ja, Vandenberg auch stark. Freitag richtig stark. Und da frage ich mich halt, was passiert wäre, wenn er... Es ist ja, hätte ja in beide Richtungen gehen können, dann gegen den Johnny Clayton.
Aber hätte er gegen Price gewonnen?
Tja, er hat ihn beim Matchplay auch schon geschlagen. Also, gute Frage.
Aber dann machen wir direkt da weiter. Das ist doch super. Weil ich glaube, nämlich das eine, das aktuell sehr, sehr nervt, nämlich Gavin Price, dass er aktuell gegen Johnny Clayton öfter mal das Nachsehen hat. Ich glaube, vorm Match tun die immer so, ja, wir sind ja gute Freunde und ja, sieht man auch auf der Bühne auch, aber ich glaube, man konnte auch gestern dann wieder sehen, nach dem Spiel, Price, dem stinkt das schon ein bisschen Nutzen, ne? Dass Clayton aktuell öfter mal gegen ihn gewinnt. Das will er nicht so gerne, wenn sein walisischer Nummer 1 Spotter manchmal so ein bisschen angegriffen wird, oder?
Ja, und es sind keine Eintagsfliegen mehr, es sind keine Ausnahmen mehr unbedingt. Das hat ja auch auch die WM gezeigt, also wie breit es da oben an der Spitze ist und hat jetzt auch das Masters gezeigt, wobei, ja, haben wir jetzt auch gesagt, ne, muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber ich denke schon, dass das, was wir letztes Jahr verstärkt gesehen haben, dass wir das dieses Jahr auch erleben werden. Also da gibt es sicherlich 6, 7, 8 Spieler, die mehr oder weniger alle auf einer Stufe stehen. Und ich finde das eine wunderbare Situation nach Jahrzehnten Taylor, nach langen Jahren Van Gerven, dass das jetzt ein großer Pool an Spielern ist, das macht es spannender auf jeden Fall und tut, glaube ich, dem Darts sehr, sehr gut. Und Johnny Clayton ist sicherlich einer dieser Protagonisten, gar keine Frage.
Er dreht hier auch einen 1-4 Rückstand, ne? Also Price war eigentlich relativ klar vorne, aber Clayton hat es dann komplett gedreht, am Ende 104er Average, Price bei knappen 98, davor das erste Viertelfinale, Michael Smith eigentlich sehr, sehr gut gespielt, aber rennt hier in einen Dave Chisel rein, der ja ganz viele High Finishes einfach gespielt hat, Kevin, naja, da waren so viele Checks dabei, Chisi kennen wir ja eigentlich eher fürs starke Scoring, ne? Aber dann hat er hier wirklich die High Finishes rausgehauen und wenn Chisi mal so drauf ist, was er jetzt öfter halt in diesem Turnier auch gezeigt hat, mal abgesehen vom Finale später, dann ist er eben auch stark, ne? Dann ist er auch schwer zu bezwingen, weil die Scoring hat er immer, aber wenn er noch die Doppel trifft, dann ist er eben auch ja sehr, sehr schwierig zu bespielen.
Ja, ich habe hier aber auch eine Doppelquote von Michael Smith irgendwie jenseits der 30% stehen. Also da waren schon auch gewisse Muster wieder drin, so dieses, wenn es bei Smith halt nicht läuft, dann fallen halt die Doppel bei ihm halt dann nicht. Also da sind dann Smith und Chizzy schon in gewissen Momenten ähnlich unterwegs, auch wenn Smith dann vielleicht nochmal mehr explodieren kann, als es vielleicht bei Chizzy der Fall ist. Aber der hatte halt seine 4 High Finishes, eine 125 war dabei, eine 111 war dabei, eine 147, glaube ich. Und das waren aber auch oft Finishes, wo Smith gerade eine zweistellige Zahl Rest hatte. Oft sogar ein Doppel, ne? Und das ist natürlich dann besonders zermürbend.
Dann hat man auch José de Sousa, der im Decider gewinnt gegen Simon Whitlock. Eigentlich ein Spiel ohne große Highlights jetzt meinerseits, finde ich. Ich habe das Spiel jetzt auch für Daten.de geschrieben. Fand ich eher vom Line-Up her in dieser Session am schwächsten, obwohl es eigentlich von den Statistiken gar nicht so ganz verkehrt ist. Sogar besser als das letzte für die Finale. Michael van Gerven gegen Joe Kalm. Da dachte ich mir schon vorher, hat der Kalm hier nicht eine gute Chance, vielleicht doch durch weiterzukommen. Ne? Van Gerven hat mich einfach nicht überzeugt am Abend zuvor und Kalm eben schon. Das war auch nicht das beste Spiel von Joe Kalm. Lutz gewinnt aber trotzdem mit 10-7 gegen Van Gerven, der einfach Fehler macht. Ne? Das kennt man jetzt leider von ihm, was heißt leider, man kennt das von ihm zuletzt halt öfter, dass er mal Putts auf die Doppel oder einfach die Momente nicht auf seine Seite ziehen kann und dann hat Kalm das jetzt im Gegensatz zu diesem famosen WM-Spiel vor ein paar Jahren einfach mal ausgenutzt.
Ja, vor gut einem Jahr war es. Ja, das war kein schwächstes Spiel über das ganze Wochenende. Hat er auch selber so gesehen. Er hat sogar gesagt, er hat mich da so ein bisschen durchgemogelt oder so. Aus seinem Verständnis raus verständlich, weil er sonst ja wirklich überragend gespielt hat. Ja, Van Gerven war wieder so ein typisches Spiel, was er immer mal drin hat. Hat er die Runde vorher schon Glück gehabt. Ich meine, wir haben es ja gerade schon thematisiert. Für mich aber die größere Überraschung eigentlich José de Sousa. Nicht, weil er gegen Whitlock gewonnen hat, sondern weil er überhaupt so weit gekommen ist. Hätte ich ihm überhaupt nicht zugetraut. Für mich war das jemand, wo ich nicht widersprochen hätte, wenn jemand sagen würde, okay, der wird einen bösen Absturz jetzt hinlegen in 2022. Mhm. Scheint vielleicht nicht so zu sein, auch wenn es letztlich der eine Verrechner von Rob Cross war, du hast es gesagt vorhin, sonst wäre er da wahrscheinlich schon rausgegangen. Aber ja, Van Gerven Kalm fand ich jetzt 7-10 am Ende aufgrund der Leistungen, die zuvor gezeigt waren, fand ich das nicht wirklich überraschend.
Er musste ja auch immer wieder einem Rückstand hinterherlaufen, Van Gerven, von 3-5 auf 6-6. Und das sind dann die Momente, wo du denkst, jetzt dreht er normalerweise das Spiel. Aber das ist halt nicht passiert.
Ja, vor allem, er lässt ja einfach klare Dinge aus. Ne? Wo er oft erst Probleme hat, ist, er hat 32 Rest, 3 Darts. Und da hast du in den letzten Jahren immer 100 Euro drauf gewettet, dass er das auf jeden Fall spätestens mit dem dritten Dart macht. Aktuell hat er bei diesen Finishes wirklich große Probleme. Und da sind nicht mal die Kombinationen. Also 74 traue ich ihm aktuell als finde ich eher zu, als wenn er irgendwie glatt 40 Rest hat. Also komisch, finde ich.
Aber auch mitten in den Legs. Also irgendwie dann von 339 denkst, okay, der hat jetzt mit den ersten 6 Pfeilen irgendwie nur 160 Punkte gemacht, und dann spielt er dir eine 59, wo du eigentlich auch mal gedacht hast, da kommt jetzt was, ein Brett. Also ich finde schon, in allen Bereichen muss man damit rechnen oder davon ausgehen, dass Van Gerven jederzeit irgendwie einen Fehler macht.
Er hat halt eine riesen Streuung, finde ich, und eine riesen Unterschiede, auch innerhalb der Matches, dass er Phasen hat, wo er wirklich überragend spielt oder dann auch mal ein Match drin hat, oft auch zu Beginn der Turniere, so erste, zweite Runde, wenn er einsteigt, da hat er oft einen sehr, sehr starken Auftritt drin und dann hast du irgendwie am nächsten Tag hast du wieder den anderen Van Gerven. Also man weiß bei ihm im Moment nicht so, was man bekommt. Nichtsdestotrotz, vom reinen Potenzial her, glaube ich, sind wir uns auch einig, dass wenn er da wieder ein bisschen stabiler wird, dass er einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste ist vom Potenzial her.
Dennoch geht er hier im Viertelfinale mit 10-7 gegen Joe Cullen raus. Dann gehen wir rein in die finale Session, Halbfinale und Finale. Dann nochmal Erhöhung auf ein Leck mehr, was man braucht, zumindest auf 21 Lecks. Johnny Clayton gegen Dave Chisnall, da dachte ich vorher eigentlich, ja, das müsste doch eigentlich an Johnny Clayton gehen, zumindest auch was die Leistungen in den Spielen davor, ja, ausgesagt haben. Jetzt geht er hier mit 11-6 gegen Dave Chisnall raus, Kevin, weil er irgendwann zwischendurch ja so ein bisschen abbaut und ich glaube, er konnte sich das selbst gar nicht so erklären, wie das zustande gekommen ist. Also die Stats lehnen sich immer noch gut, 98er Average, aber irgendwie, ja, war der Tank vielleicht ein bisschen leer, schwer zu sagen. Was glaubst du?
Ja, da weiß ich nicht, ob da jemand vielleicht schon einen Schritt weiter gedacht hat, ob da jemand das gedacht hat, was du auch gesagt hast, Chizzy, da bin ich doch eigentlich der Favorit. Eigentlich ist es Johnny Clayton nicht unbedingt zuzutrauen, das ist ein bodenständiger Typ, der es halt einfach laufen lässt, aber ja, vielleicht ist das dann doch der Titelverteidiger, der das Ding gerne nochmal holen möchte und dann auch, ne, er sieht ja, wer noch drin ist und du hast im Halbfinale keinen einzigen Spieler aus den Top 6 der Welt und vielleicht wollte er es dann zu sehr, also es war ja dann diese Geschichte 5-5 auch, wo du dann wie bei Van Gerven jetzt bei Clayton aktuell mehr, also mehr als bei Van Gerven denkst, okay, von 5-5, das macht er jetzt in der entscheidenden Session. Aber danach gehen die nächsten 5 Legs an Chisnall. Und da sind zwar auch ein paar gute Momente dabei, aber da sind dann auch irgendwie 1-2 Legs dabei, wo er dann die 6. Aufnahme braucht, wo ich dann sage, da muss Clayton zur Stelle sein. Der 12. Data zum Matchabschluss war natürlich richtig stark, einfach auch, wenn man weiß, wie Chizzy auch wackeln kann vor der Ziellinie. Ne? Und dann lässt er Matchstarts weg und Clayton verkürzt nochmal auf 6-10. Und dann haut er da den 12er raus. Das war schon richtig gut. Aber Clayton hat es schon in der dritten Session, denke ich, verloren, weil er es vielleicht zu sehr wollte.
Zweites Halbfinale, José de Sousa gegen Joe Cullen. 11-8 am Ende, Joe Cullen, 101er Average. Lutz hatte sich eigentlich ein bisschen selbst schwer gemacht. Ne? Also ich finde, 11-8 ist hier noch aus der Sousa-Sicht noch echt gut. Eigentlich war es viel deutlicher. Er hätte auch ein 11-5, 11-6 vom Gefühl her sein können.
Ja, ich muss gestehen, ich habe mir die Resultate nochmal angeguckt, jetzt bevor wir hier draufgegangen sind. Ich habe mich selbst gewundert. Also ich hatte das viel deutlicher in Erinnerung. Hier steht ein 11-8. Dann ist das wohl auch so gewesen. Aber es war gefühlt viel deutlicher. Und verdienter Sieger, auch wenn man über das ganze Wochenende schaut. De Sousa hat ja gerade schon gesagt, so ein bisschen durchgemogelt. Ich will ihm da nichts Böses. Also hat besser gespielt, als ich es erwartet hatte. Aber trotzdem, Joe Cullen wirklich sehr souverän und ja, völlig zu Recht dann auch ins Finale gegangen. Gab es nicht viel zu meckern.
Dann das Endspiel mit interessanten Vorzeichen. Joe Cullen zum ersten Mal in einem Major-TV-Finale. Dave Chisnall in einem, also seinem zigten Major-TV-Finale, das 6. dann. Ja, und Kevin, es haben sich mal wieder die Zeichen bestätigt, die man vorher erahnen konnte bei Chizzy. Er hat mal wieder es nicht geschafft, sein Niveau im Finale zu halten. Teilweise klar unter der 90er-Marke. Und das kannst du natürlich in einem Finale im TV einfach nicht leisten. Ne? Das warum passiert das für sie immer? Also hast du da irgendeine Erklärung? Ist das so sehr im Kopf drin, dass er da in dem Finale wirklich einfach nicht mehr befreit aufspielen kann? Was glaubst du?
Ja, wir reden ja jetzt über 9 oder 10 verlorene Endspiele, denke ich. Ne? Also ich glaube schon, dass es diese Siegertypen gibt und Klingt ja dann blöd und tut ja dann auch weh. Und wenn man dann sagt, Chizzy ist vielleicht nicht der Siegertyp, aber es fällt natürlich auf, dass also man kann ja dann viel sagen von wegen, er hat in den Finals halt auch oft gegen Taylor und Van Gerven spielen müssen. Soweit ich weiß, vor diesem Finale nur gegen Taylor und Van Gerven. Ja, und das war halt dann auch eine Chance, die die beiden bewusst war. Und da spielt sich bei Chizzy, glaube ich, dann schon viel im Kopf auch ab. Und auch dieses Ding hätte ja eigentlich deutlicher ausgehen können. Ne? Clayton ist, Cullen ist 5-2 vorne und lässt dann Chizzy so ein bisschen zurückkommen, bevor er dann doch nochmal anziehen kann. Da war dann, glaube ich, auch noch eine 126 dabei. Und gut, er vergibt 10 Matchstarts, also das hätte deutlicher ausgehen können. Das war auch hier 11-9. Da wundere ich mich dann tatsächlich auch über das Ergebnis. Ja, und Chizzy, es fällt halt nach jedem verlorenen Endspiel schwerer zu glauben, dass da dieser große Titel nochmal kommt und die dann damit verbundene, Boost mit dem Selbstvertrauen und der Konstanz und so weiter, das sehe ich nicht so richtig.
Wenn man sich die Bilder anschaut nach dem Finale, Lutz, waren das natürlich sehr emotional auf der Seite von Joe Cullen. Sein Vater hat zugeschaut, war unten im Players-Bereich. Ja, Cullen kam auch die Tränen. Er hat davon gesprochen, dass ja seine Mutter im letzten Oktober dann leider verstorben ist. War natürlich sehr emotional. Man hat ja auch letztes Jahr oder vor ein paar Jahren auf der European-Tour ist Cullen ja auch mal abgereist, weil es seinem Vater nicht gut ging. Dem scheint es ja entweder etwas besser zu gehen. Das war der größte Moment von Cullen in seiner Karriere, ne? Auf jeden Fall.
Ja, gar keine Frage. Das war der Moment seiner Karriere. Wer weiß, ob er den überhaupt noch mal irgendwann wird toppen können. Ich glaube, wenn man den Vater gesehen hat, stolzer kann ein Mensch nicht sein, stolzer kann ein Mann nicht sein. Der hat war einfach so stolz auf seinen Sohn da oben auf der Bühne und kam dann ja später auch noch mit hoch und nahm dann den Pokal auch. Also tolle Bilder, mag auch ein bisschen Alkohol im Spiel gewesen sein, ich war wieder nicht so ganz sicher, aber scheißegal, also ist sensationell. Vater und Sohn stehen auf der Bühne nach dem ersten Finale des Sohns, der das dann auch noch gewinnt und gedenken der kürzlich verstorbenen Mutter. Also tolle Momente, glaube ich, auch dann für die Familie, für die beiden da oben. Joe Cullen hat ja den Sieg dann auch seiner Mutter noch gewidmet, hat das noch rausgekriegt, bevor es ihn dann komplett überkam. Und vielleicht auch mal eine Frage in die Runde, wie ihr das seht. Ich habe da gestern noch ein kleines Stück zu geschrieben bei Welt.de und bei uns ist es so, dass wir zu der Uhrzeit ist unser... Ja, wie soll ich das beschreiben? Die Korrekturinstanz, die nochmal drüber guckt, die sitzt dann nicht mehr in Berlin, sondern nachts wird die Nachrichtenlage aus San Francisco gemacht. Da haben wir zwei Leute immer sitzen. Und ich schickte das dann der Kollegin mit der Bitte, einmal drüber zu gucken, uns dann auf die Seite zu stellen. Und dann kam direkt die Frage im Chat zurück, sag mal, wieso weinen beim Darts eigentlich immer so viele? Und das stimmt. Also ich habe dann selber mal geguckt und es ist wirklich überproportional häufig, dass Spieler nach Siegen, Niederlagen, wie auch immer weinen. Und es sind oft irgendwelche Familiengeschichten, Familientragödien. Ich meine, gestern war es völlig klar und das ist kann man ja absolut nachvollziehen mit der Geschichte. Und ich finde es auch schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mag das auch, wenn da Emotionen gezeigt werden, wenn sie authentisch sind. Aber geht euch das auch so, dass ihr sagt, ja, im Vergleich zu anderen Sportarten wird da echt werden ganz schön viele Tränen vergossen auf der Bühne auch immer?
Jetzt tatsächlich gar nicht. Also ich denke das erste Mal jetzt so drüber nach. Also ich könnte mir halt vorstellen, ne, es ist halt, also ich sage halt schon auch immer, Dart ist schon auch ein bisschen so ein Egomanensport. Also wo die Engländer ja auch sagen, it's a lonely place up there on stage. Aber das ist ja nicht der einzige Einzelsport, bei dem das irgendwie so ist. Ich meine, es ist aber halt auch etwas, was du da oben machst, wo du immer wieder das, wo wo du immer wieder dasselbe machst. In anderen Sportarten sind es vielleicht dann andere Schläge und Dinge, bei denen du nie weißt, was als nächstes passiert. Aber du stehst halt da oben und spielst immer wieder dieses 501 runter, 501 runter und verdienst halt damit deinen Lebensunterhalt. Und man sagt ja auch immer, der Dartsport findet irgendwie zu 80-90% im Kopf statt. Und vielleicht ist das so die Begründung, die ich dafür sehen kann. Aber natürlich kenne ich natürlich auch die Geschichten mit Spielern, die emotional sind wegen entsprechenden Dingen in der Familie, ob das die Halbrechtsbrüder waren, ob das, glaube ich, auch mal ein Mervyn King war, der auf der Beerdigung seiner Tante war, jetzt Joe Cullen. Aber ich habe darüber bis eben noch gar nicht so richtig nachgedacht.
Ich könnte mir auch vorstellen, also ich habe dann gestern Abend noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, ich könnte mir auch vorstellen, dass daran liegt, dass einfach ein Darts-Profi durchschnittlich schon älter ist, deutlich lebensälter ist als ein, sagen wir mal, Tennisspieler oder Fußballprofi. Mhm. Und einer anderen Lebenssituation steckt. Und wenn ich jetzt das ganze Jahr auf der Tour unterwegs bin, was ja bedeutet, dass ich nicht viel zu Hause bin, das haben andere Sportler sicherlich auch, aber die haben vielleicht noch nicht Frau und zwei, drei Kinder zu Hause sitzen, dass sowas da auch reinspielt. Und gerade dann, wo du eine Sportart hast, die sich hauptsächlich an einem Ort abspielt übers ganze Jahr, also vornehmlich in UK, und du bist aber Südafrikaner, Australier oder was auch immer, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Und wenn du dann diesen Reward dann irgendwann mal kriegst und dieses Ding, wovon du zu Hause immer erzählt hast, weswegen du das machst und so, könnte ich mir vorstellen, dass das auch solche emotionalen Reaktionen dann hervorruft. Das haben wir ja häufig gesehen, bei Spielern aus Übersee auch, ne? Ich will jetzt hier gar kein neues Thema nochmal aufmachen, aber ich fand das mal ganz interessant.
Ja, also, finde ich auch. Es ist vielleicht noch ein Aspekt, dass die Jungs halt jetzt auch nicht wie in anderen Einzelsportarten so ein Team um sich haben. Ja. Also bis auf jetzt vielleicht die Managementgeschichte mit Mac Elkin, wo ja sehr dieses Teamgefüge hervorgehoben wird, aber andere Management-Stables, bei gewissen Managements bist du ja, glaube ich, einfach nur eine Nummer. Mhm. Und du hast nicht deinen Coach und deinen Physio und dann was weiß ich, wo du auch so einen gewissen Team-Spirit hast, wo du einfach auch irgendwie eingebettet bist, sondern du machst die meisten Dinge halt dann doch alleine, auch wenn du Freunde auf der Tour hast und so weiter, aber das könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, dass das so ein Moment ist, wo dir auch diese ganzen Opfer, die du vielleicht auf den Weg gebracht hast, ne, dass das wieder dir in Erinnerung gerufen wird und du da auch vielleicht ein bisschen sentimental dann bist. Ja. Aber wir nutzen natürlich, also daten.de, wenn man das jetzt mal vergleicht mit welt.de, ihr macht dann ja Joe Cullen 11-9 gegen Chisnell und vielleicht noch einen Link zum geworfenen Average. Und bei uns ist es natürlich dann diese Geschichte, ne, mit Tränen auf der Bühne und verstorbene Mutter und so. Und daran merke ich das halt, wenn wir Darts-Geschichten machen, dann ist ganz oft, dass irgendwer heult oder den Sieg irgendeinem verstorbenen Freund oder Verwandten widmet oder so. Das kommt schon häufig vor, finde ich schon.
Aber es ist nicht vielleicht auch so, weil wir auch viele, viele TV-Turniere haben, weil beim Tennis zum Beispiel, da konzentriert sich ja so viel auf die vier Grand Slams, da sind die Spieler ja auch dann emotional, ne? Ob das ein, keine Ahnung, wer dann ist, ne? Aber ich finde, man hat ja so viele Turniere, aber auch, ja, schwierig zu sagen, aber das könnte vielleicht auch noch ein Grund sein, weil der Druck ist ja in anderen Sportarten, sag ich mal, vergleichbar. Also da kann ich jetzt nicht sagen, dass der im Dartsport größer ist. Gut, im Tennis verdient man mit einem Grand Slam-Sieg ein bisschen mehr als einem Sieg beim Masters. Weiß ich nicht, schwierig zu sagen, aber generell haben wir ja auch emotionale Typen. Der Peter Wright ist ja eigentlich ein emotionaler Mensch zum Beispiel.
Ja. Ja.
Ist aber interessanter Punkt, ich denke, da könnten die User auch mal überlegen, wie seht ihr das eigentlich? Also was glaubt ihr? Findet ihr das auch auffällig, dass beim Dart viele Menschen da emotional reagieren bei solchen Geschichten? Könnt ihr gerne mal auch.
Ich verstehe, ne? Also ich finde das super. Also das ist überhaupt nicht kritisch gemeint oder so. Ja, das soll das, wieso heulen die da? Ich finde das toll. Also ich finde es wunderbar, gerade auch wenn Männer Emotionen zeigen, mehr davon. Also kann gar nicht genug sein.
Absolut, absolut. Dave Chisnell zum Beispiel ist da jetzt ja auch ganz anders mit Umgang mit der Finalniederlage, ne? Wie Michael Smith bei der WM, der hat geweint, Chizzy einfach nur gelacht, ne? Danach, ich habe mal wieder Scheiße gespielt im Finale, so auf Deutsch gesagt.
Aber vielleicht ist das auch die Antwort auf deine Frage, ne? Ich habe gerade auch mal überlegt. Einerseits, glaube ich, kann man bei Chisnall schon sagen, dass er auch das ein oder andere Match dank seiner Lockerheit gewinnt, weil er das vielleicht nicht so verbissen angeht wie andere. Wenn man jetzt diese Finalbilanz sieht, klar, jedes Endspiel hat da seine eigene Geschichte und das muss man einzeln analysieren, aber in der Gesamtheit, bei der Häufigkeit, muss man sich, glaube ich, dann als Dave Chisnall schon die Frage stellen, vielleicht ist es dann auch doch dieser fehlende letzte Biss, dieses letzte Fünkchen Ehrgeiz, was möglicherweise fehlt. Also das könnte auf jeden Fall ein Erklärungsansatz sein.
Wir wollen...
Weil er gestern gelacht hat, ne? Also so wie du es auch gerade geschildert
hast. Er nimmt
das ja alles locker und macht ja auch Spaß, ihm dabei zuzusehen. Also ist ja auch sehr sympathisch. Aber vielleicht ist es das dann, dass du vielleicht ein bisschen mehr Arschloch dann auch sein musst.
Obwohl er, glaube ich, auch weiß, dass er beim 90er Average einfach kein TV-Finale gewinnt. Das ist, glaube ich, auch noch ein Unterschied, ob ich so ein Finale verliere, weil ich selbst schlecht gespielt habe und weiß, naja, das war einfach Grütze jetzt, das hat nicht gereicht, oder ob ich mit einem 105er Average im Decider verliere, weil der Gegner noch einen Tick besser ist. Das ist, glaube ich, auch noch ein bisschen schmerzhafter. Und das Masters, glaube ich, kann er vielleicht auch eher verkraften als Finals beim World Grand Prix.
Ja.
Na gut, wir machen einen Strich drunter bei Masters, und zwar mit unserer Kategorie Useful Stats Presented by Darts Orakel. Wir greifen diese Kategorie nach einer kurzen Pause wieder auf, haben ja versprochen, dass wir auch nach der WM da nahtlos dran anknüpfen. Und das machen wir jetzt auch wie bei der Weltmeisterschaft. Ich habe wieder von den Kollegen von Darts Orakel hier einige Fakten für euch, die ich mal wieder vortragen werde und die ihr einfach genießen könnt, würde ich sagen. Ich fange an mit dem ersten Fakt, der dreht sich natürlich um Joe Cullen, denn Joe Cullen ist der 13. Spieler, der sich direkt bei seinem ersten PDC-Major-Finale durchsetzen konnte. Auffällig ist aber, dass dies seit der Corona-Pandemie deutlich häufiger vorgekommen ist, denn auch Dimitri Vandenberg, Len Dabbund und José de Sousa haben in diesem Zeitraum ihr erstes Major-Finale bestritten und direkt gewonnen. Insgesamt wurden an diesem Wochenende 43 Legs in 12 Darts oder weniger beendet, davon kamen 20,9% von Joe Cullen alleine. Zeigt nochmal, wie stark der Rockstar hier auch unterwegs war. Der Rockstar ist zudem der einzige Spieler, der im Turnierverlauf mehr Legs gegen den Anwurf gewann, als er verloren hat. Insgesamt erzielt er einen Average von 103,04 Punkten gegen den Anwurf. Nach der gestrigen Finalniederlage wartet Dave Chisnall bereits seit Juni 2019 auf einen Titel bei der PDC. Seine letzten 5 PDC-Finalpartien hat er allesamt verloren. Und das, obwohl er eigentlich im Vorhinein von seiner Nervenstärke gelebt hat, denn Dave Chisnall hatte bis zum Finale 51,52% seiner Doppel verwandelt, sobald der Gegner auf Doppel stand. Zudem gewann er 2 seiner Spiele trotz schlechterem Average. Im Finale, wie schon gesagt, ist er dann eben richtig abgerutscht und konnte daran nicht mehr anknüpfen. Das zu den Fakten zum Masters, vor allem konzentriert auf die beiden Finalisten, Joe Cullen und Dave Chisnall. Gut, dann dachten wir ja nach dem Masters-Finale, jetzt kommen endlich die 8 Spieler für die Premier League. Ne? Wurde ja gesagt nach dem Masters, gut, es wurde nicht genau gesagt nach dem Finale, aber nach dem Masters werden die 8 Spieler bekannt gegeben, Pustekuchen.
Oder Spielerinnen.
Ja, Political Correctness, Spielerinnen natürlich. Pustekuchen hat man eben nicht gemacht. Man hat es nochmal einen Tag weiter Zeit gelassen. Das nehmen wir hier auf am Montag, den 31. Januar und wissen zum Glück, welche 8 Spieler es sind. Große Überraschung, Kevin sind jetzt nicht dabei. Joe Cullen hat es als Masters-Sieger eben geschafft. Dazu Gavin Price, Peter Wright, Michael van Gerven, James Wade, Michael Smith, Gary Anderson und Johnny Clayton. Das sind die Top 6 der Welt plus Titelverteidiger Johnny Clayton. Letztes Jahr genial gespielt und eben dem Masters-Sieger Joe Cullen. Wie überraschend oder eben nicht überraschend findest du denn die Nominierung von Cullen?
Ja, also es war für mich dann schon auch relativ klar, dass der Masters-Sieger mitgeht, so wie das letztes Jahr auch war. Ansonsten hätten sie ja nicht so lange warten müssen. Also ich frage mich natürlich, ob man ein Turnier, bei dem kein Spieler im Rhythmus ist, weil es das erste nach der WM ist, ob man diesem Turnier, ob man das so hoch sterilisieren muss, ob dieser Sieg jetzt mehr wert ist als ein Europameistertitel von Rob Cross oder ein World Matchplay-Finale von Dimitri Vandenberg. Das sind so die beiden, die ich, wenn überhaupt, vermisst hätte. Ansonsten bin ich aber auch der Meinung, dass dieser Titel für Joe Cullen vielleicht gerade zur rechten Zeit gekommen sein könnte, gerade noch zur rechten Zeit, weil ich bin sehr gespannt, welchen Joe Cullen wir dann dieses Jahr sehen werden, und ich traue ihm durchaus zu, jetzt dann da so durchzustarten. Also zweischneidiges Schwert. Also ich finde das ein bisschen schwierig mit dem Masters nach wie vor. Ansonsten fand ich auch die Kommunikation der PDC wieder sensationell, weil da war dann die Rede davon, dass die besten drei der Welt sich qualifiziert haben für die Premier League. Und ich habe das gelesen und dachte, oh, dann ist James Wade nicht dabei. Aber es war halt so dieses, die Top 3 der Welt und James Wade. Wo ich dann so dachte, geil, das, der wird doch bestimmt das auch gelesen haben und gedacht haben, are you kidding me?
Also ich finde, die PDC, letztlich soll sie es machen, wie sie es will. Ganz klar. Mhm. Sie bezahlen die Kapelle und dann sollen sie auch entscheiden, was sie spielt. Aber du musst irgendwann mal klar sagen, wann das festgelegt wird oder so. Ich finde, du kannst nicht jahrelang das irgendwie nach dem WM-Finale bekannt geben, dann machst du ein Jahr, ja gut, die, aber die letzten, das gucken wir uns nochmal an und jetzt war überhaupt nicht klar, wann. Also ich finde, man muss schon sagen, passt mal auf, Freunde, am 1.2. oder wann auch immer, das Datum ist ja scheißegal, also können Sie sich ja aussuchen, wann Sie wollen, aber du kannst nicht irgendwie so, jetzt warten wir doch noch mal ein, weil vielleicht könnte ja noch der dann noch und so. Dann musst du auch den Arsch in der Hose haben bei dieser Einladungsgeschichte, bei diesem Einladungsformat. Da musst du auch den Arsch in der Hose haben und sagen, okay, wir wollen das Sousa nicht. So, den muss jetzt noch einer überholen irgendwie. Aber ja, dann nimm ihn doch nicht mit. Also dann kannst du das auch nach der WM schon verkünden. Oder wenn du Fallon Sherrock dabei haben willst, dann nimm sie mit rein. Dann musst du halt mit den Reaktionen leben. Aber dieses Rumgeeier immer, also ich finde das sowas von albern und verstehe das auch
nicht. Es geht echt auf die Nerven. Also
es gab mal so ein Video von den Ärzten, so ein Zusatzvideo zu irgendeinem Stück und dann haben die sich halt darüber lustig gemacht, dann kam der eine und hat gemeint, ich habe mit dem anderen aus der Band gesprochen, wir wollen deinen Song nicht auf dem Album. Und irgendwie so, daran musste ich gerade denken, als du gesagt hast, ja, vielleicht wollen wir José de Sousa nicht. José, wir wollen dich nicht in der Premier League haben. Du kannst spielen, was du willst beim Masters. Du wirst nicht dabei sein, José.
Genau das ist das Problem, finde ich, weil dadurch, dass man jetzt immer wieder doch gewartet hat und wenn du jetzt bis nach dem Masters wartet, was wäre denn gewesen, wenn er das jetzt gestern gewonnen hätte? Also
ja, da muss er dabei sein, also klar.
Ja, dadurch finde ich, aber wenn du ihn gar nicht dabei haben willst, das ist jetzt auch eine böse Unterstellung, wir könnten jetzt auch einen anderen Namen nehmen, das ist nur ein Beispiel, aber dadurch schießt du dich auch letztlich selber ins Bein und dann zittern die da wahrscheinlich und oh, hoffentlich kommt der jetzt nicht weit, weil den wollen wir auf keinen Fall. Ja, dann gib es doch vorher bekannt. Dann gib doch bekannt, wen du da drin haben willst, weil letztlich ist es deren Entscheidung und sie können das, das muss man dann auch akzeptieren, das kann man gut finden, schlecht finden, aber man muss es akzeptieren, aber so ist es einfach wirklich nur noch albern. Dieses auch dann, ich weiß auch gar nicht, ob das von Anfang an so gedacht war, ob man wirklich bis nach dem Mars das warten will. Ja, was wäre denn gewesen, wenn Fallon Sherrock sich eine Tourkarte erspielt hätte? Wäre dann nach dem letzten Tag Q-School gekommen und hier sind unsere 8 Starter und auf Platz Nummer 8 geht Fallon Sherrock ins Rennen? Oder also das kann man sich nicht immer so hinbasteln. Sagt die 8 oder 10 oder was für ein Format ihr auch immer spielen wollt, wer dabei ist und gut ist. Und dann können alle drüber diskutieren und ein paar Tage später ist das Ding durch und dann starten wir in die Premier League. So, okay. Aber dass du nicht mal weißt, wann was wie bekannt gegeben wird, das ist für mich höchst unprofessionell.
Vor allem war das ja, finde ich, so unklar, nur weil Barry Hearn in irgendeinem Tweet geantwortet hat mit einem Wort Masters oder After Masters oder so. Ja. Man wusste ja gar nichts, die PDC selbst hat sich ja gar nicht mehr geäußert, ne? Man wusste eigentlich offiziell sowieso gar nichts. Masters war es auch wieder so, ja, warten wir jetzt ab. Ich frage mich halt auch, wussten die Spieler Bescheid schon, jetzt erst heute oder gestern wussten, ja gut, und Wright geht natürlich davon aus, dass er dabei ist. Und Price war ja auch klar, gut. Aber wusste Michael Smith oder James Wade jetzt bis gestern auch noch nicht, dass er dabei ist? Rob Cross angeblich wusste gestern ja nicht, wusste gestern ja Bescheid durch den Manager. Gibt da so eine E-Mail, die da rumläuft, dass er eben nicht dabei ist. Sagt man wirklich den jetzt erst, also wäre Chisholm dabei gewesen, hätte er gewonnen. Nächste Frage, ne? Also es ist irgendwie macht man das aber mittlerweile immer öfter bei der PDC. Auch die Rechtevergabe hat man ja bis zum letzten Tropfen irgendwie, bis zum letzten Sekunde hat man das weggeschoben und man lässt die Leute einfach im Dunkeln. Du hast recht, Lutz, die können machen, wie sie wollen. Es ist eine Firma, die können machen, was sie wollen. Wie, egal. Genau. Ne? Aber so viel Spekulatius wie dieses Jahr, das ist schon...
Ja, und sie machen ja auch vieles gut. Also sie haben das alles groß gemacht und deswegen haben sie meiner Meinung nach auch jedes oder fast jedes Recht, da an den Reglern zu drehen, auch mit dem neuen Format und so. Aber so ist es die UDC, die Unprofessional Darts Corporation, muss man echt sagen. Also ich verstehe das auch nicht. Und wenn du willst, dass der Masters-Sieger da noch irgendwie reinkommt, ich würde es nicht von einem Turnier abhängig machen und schon gar nicht vom Masters, aber dann schreib es doch auch so aus. Dann sag doch, okay, und wir haben noch einen letzter Platz, ist immer noch da, die anderen geben wir vorher bekannt oder von mir aus auch danach, wann auch immer ihr wollt, aber sagt vorher, wann ihr es bekannt geben wollt. Und dann ist noch ein Startplatz für den Masters-Sieger. Okay, kann ich mitleben. Dann weiß das jeder. Dann muss nicht gerätselt werden. Und so ist es. Vielleicht tun wir der PDC auch Unrecht. Aber so wirkt es, als würden die in dem Kämmerlein sitzen und denken, okay, wenn der gewinnt, dann nehmen wir den noch mit. Dann können wir das damit vielleicht sogar begründen. Aber wenn der gewinnt, den nehmen wir nicht mit. Dann lassen wir es, wie es vorher war. So, dann fragen sich aber alle, okay, wieso habt ihr dann jetzt bis nach dem Masters gewartet? Also, ja, ich hab's ja schon zwei, dreimal gesagt, ich finde es unprofessionell und es passt eigentlich nicht zur PDC und irgendwie dann leider wieder doch, was die Kommunikation angeht. Es ist ein totaler Eiertanz, den eigentlich niemand braucht. Und German Price hat gestern, kann sein, dass er da auch kokettiert hat, aber der hat gestern am Sonntag noch gesagt, dass er nicht weiß, wer in der Premier League an den Start gehen wird.
Ja Mensch, und Eddie Hearn durfte am Donnerstag auch mal was sagen. Bei der Rechtebekanntgabe zum The Zone Deal hat man Eddie Hearn zitiert. Das hat mich ja fast
gewundert. Aber man hat Sport 1 nicht erwähnt, ne? Das ist ja auch sehr interessant. Finde ich. Man hat dann nur von The Zone und Matchroom Sport und so geredet. Und früher wurde Sport 1 ja immer erwähnt, ne? Aber es wurde nirgendwo gesagt, auf der PDC-Seite zumindest, dass Sport 1 Sublizenzen hat. Hat keiner erwähnt. Das, aber da wollten wir sofort noch drüber reden, nochmal, um das Thema jetzt hier zuzumachen. Keine Fallon Sherrock, kein Rob Cross eben, trotz Sieg bei der European Championship, das ist Paul Nicholson auch schon mal passiert, der hatte 2010 die Players Championship Finals gewonnen, wurde dann auch nicht nominiert. Ich glaube, es ist erst das zweite Mal, dass das jetzt so in dem Master dann passiert ist, dass ein Major-Sieger nicht mit dabei ist. Das kann man natürlich sagen, gut, man hat eben von 10 auf 8 reduziert, dann wäre Cross wahrscheinlich dabei gewesen. Vielleicht wäre dann auch eine Fallon Sherrock dabei gewesen, aber es gab ja immer viele Spekulationen, dann wurde gesagt, oh ja, James Wade ist dabei, ah nee, doch nicht, Fallon Sherrock, ja, gute Chancen, 2 Wochen später, ah nee, ja, nee, sie will doch selbst nicht und ach, das hat mich einfach genervt, ne? Dass dieser Raum für Spekulationen, der ist einfach da unnötigerweise viel zu groß, dennoch geht es am Donnerstag dann ja los mit dem ersten Abend. Mal gucken, ob der Termin in Berlin dann noch so bleibt. Da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch. Aber Lutz, die Frage, weil du ja letztes Mal nicht mit dabei warst. Wie findest du denn das neue Format? Das würde mich dann doch nochmal interessieren.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und nicht erst einmal. Ich sag mal so, ich gebe ihm eine Chance. Also ich finde es jetzt nicht total blöd. Ich habe jetzt auch keine Jubelsprünge veranstaltet. Das Format an sich finde ich ganz gut. Dadurch, dass es nur 8 Spieler sind, damit 2 weniger, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es sich zu schnell abnutzen könnte, weil es dann doch immer dieselben Gesichter sind. Also sind dann ja nochmal, wenn ich jetzt richtig rechne, 20% weniger an Teilnehmerfeld als vorher. Da sehe ich möglicherweise eine Schwäche. Aber ansonsten das Format, jedes Mal ein kleines Turnierchen zu spielen, finde ich eigentlich ganz, ganz nett. Also ich lasse das einfach mal auf mich wirken und möchte da auch unvoreingenommen rangehen.
Ja, dann machen wir das doch zu sehen auf The Zone und Sport 1. Die gesamte Premier League Darts jetzt ein paar Monate lang, auf jeden Fall der Donnerstagabend mit Darts satt. Was auch startet am Donnerstag parallel quasi dazu, die World Senior Darts Championship. Kevin, die erste Ausgabe, wir haben 24 Spieler dabei. Ja, da ist mal die erste Frage, freust du dich da drauf? Was hast du für Erwartungen an diese Seniors-WM, generell an das Konzept? Wie ist da so deine Einschätzung?
Ja, also der Name ist natürlich toll, ne? Und man weiß ja, was diese Seniors-Turniere zum Beispiel im Golfsport für eine Tradition haben. Aber so richtig, also ich lese ja auch, was die Leute bei uns im Daten.de-Forum schreiben, wo es Leute gibt, ich freue mich auf dieses Turnier mehr als auf alles andere im Jahr. Mich hat es noch nicht so richtig abgeholt. Einfach weil ich das System so alles so ein bisschen undurchsichtig finde und auch bei dem Preisgeld 25.000 wird unter 24 Spielern aufgeteilt. Ich ja, man hat die BBC dabei, man hat da viel getan, aber ich weiß halt nicht, ob das nicht irgendwie einfach nur eine bessere Exhibition ist. Und ja, okay, die wollen dieses Jahr auch noch ein Matchplay machen und dann wollen sie noch ein paar Tour-Turniere machen. Aber ich weiß halt noch nicht, ob sich das wirklich etablieren wird oder ob es das ist, was der PDC-Versuch 2010 war, als man 2010 die Damen, eine eigene Damentour machen wollte und die Damen-WM quasi selber ausgespielt hat und da dann ein Finale während dem World Matchplay stattgefunden hat und ein Jahr später hat man das wieder eingefroren. Okay, die PDC hat damit nichts zu tun, aber also so richtig was anfangen kann ich noch nicht damit.
Ich glaube, man darf es einfach nicht unter diesem sportlichen Aspekt sehen. Also du hast gerade, finde ich, einen guten Vergleich gezogen mit dem Golf. Da hat sich das ja auch entwickelt, also bis es dann auch diese sportliche Relevanz bekommen hat. Ich glaube auch, wenn ich so durch Starterfeld gehe, wird es auch wenige geben, die das wirklich mit einem richtig krassen sportlichen Ehrgeiz angehen werden. Also ich finde, das hat auch für den Zuschauer, wenn man jetzt nicht jedem Einzelnen bei Twitter folgt, ist das auch so ein bisschen wie zu so einem Jahrgangstreffen zu gehen, ne? Nach 20 Jahren oder so. Also du siehst, wie sehen die aus? Hat er noch Haare? Wie dick ist er geworden oder eben auch nicht? Ich finde das schon ganz geil. Also ich freue mich da sehr drauf, da den einen oder anderen wiederzusehen und dann natürlich auch die sportliche Leistung sich anzugucken. Wer hat da noch was drauf und wer nicht? Und wenn man da den Turnierbaum ein bisschen durchspielt, da gibt es schon gewisse Fantasien so, ne, was da passieren könnte, wer aufeinandertreffen könnte. Und ich finde, das hat schon einen gewissen Charme. Man darf das jetzt, glaube ich, nicht so mega sportlich sehen.
Also sehr gut. Auch, ich glaube auch, also 100er Everton-Serie werden wir da nicht sehen. Nee. Auch das Tempo wird nicht hoch sein. Wir werden da kein Michael Smith gegen Callum Riss erleben vom Tempo her. Das ist einfach nicht möglich. Ne? Das geht einfach nicht. So, davon muss man sich doch erstmal entfernen. Aber dann glaube ich trotzdem, dass da coole Partien zustande kommen können. Gehen wir mal rein ein bisschen in den Draw und auch in die Auslosung. Also Phil Taylor, klar, ist das Zugpferd schlechthin. Das funktioniert auch nur mit Phil Taylor, würde ich mal behaupten. Also wenn Phil Taylor nicht dabei sein würde, glaube ich auch, dass dieses Event gar nicht so viel Stahlkraft hätte. Ich denke, das ist klar. Aber das sind doch trotzdem geile Matches. Wenn ich jetzt schon in Runde 1 gucke, Peter Manley, Dieter Hetman, finde ich schon interessant. Peter Manley war lange Zeit ein Buhmann. Dieter Hetman ist eigentlich noch so ein bisschen im Saften, ist eigentlich nur aktiv. Ist doch schon ein cooles Spiel. Tony O'Shea, Kevin Painter. Finde ich auch sehr interessant. Also manche kennen vielleicht Tony O'Shea nicht. Gut, kann ich mit leben, ne? Aber trotzdem, Paul Limbus mit dabei, ja. Und, dann Table Jenkins gegen Roland Scholten, Kevin, hattest du schon gesagt im Vorlauf. Das klingt doch geil, da will man doch wissen, wie gut spielt denn der Jenkins noch. Oder Roland, wirft er immer noch genauso wie früher, ne? Das, was Lutz auch gesagt hat, das hat doch einfach viel Nostalgie. Man hat eben auch viele, viele alte Major-Sieger, Weltmeister mit dabei. Keith Deller ist mit dabei, John Part, Paul Limbus.
John Lowe. John Lowe ist gesetzt.
Ja. Weltklasse. Also den will ich, also auf den freue ich mich am allermeisten. Und ich glaube im Übrigen, dass Lisa Ashton eine gute Chance hat, wenn sie die zweite Runde gegen Jenkins übersteht, kann die echt weit kommen und das Ding am Ende vielleicht sogar gewinnen. Und das wäre doch auch eine ganz nette Geschichte, finde ich.
Also glaubst du, dass der Roland keine Chancen hat?
Die Vorlage hast du jetzt aber schön verwandelt. Ja. Sehr gut, er kann. Nein, ich weiß es nicht. So, davon lebt das Ding ja auch. Was weiß ich denn? Gut, Terry Jenkins hat man jetzt schon das ein oder andere Mal noch was mitbekommen. Aber woher soll ich wissen, wie gut Sportsfreund Scholten spielt? Ich weiß es nicht. Mhm. Und genau deswegen habe ich auch durchaus Bock, mir das anzugucken.
Aber das haben ja auch ein paar welche kritisiert, sorry, das wollte ich nur einwerfen, dass die beiden Qualifier, wir haben jetzt 24 Teilnehmer, 22 wurden ja nominiert quasi oder haben eine Einladung erhalten, gut, manche mussten dann absagen und so weiter, aber dass die Qualifier, die wirklich diesen Platz ausgespielt haben, dass die vielleicht sogar mit die Stärksten sind, ne? Weil die sich eben auch da durchgesetzt haben, weil die eben keine Einladung bekommen haben, sondern einfach sportlich schon mal ein Quali-Turnier. Kevin Burnett wäre jetzt mit dabei gewesen, gut, hat eine Tourcard geholt, ne? Also ist nicht mehr mit dabei. Richie Burnett raus, weil er eine Tourcard hat. Aber da ist schon noch sportliche Qualität. Robert Thornton, ne? Der letztes Jahr noch auf der Pro Tour, ich glaube, einmal im Viertelfinale gewesen. Also auch ein Geheimfavorit eigentlich schon fast.
Ja. Für mich steht halt einfach, also ich habe natürlich ein paar, vielleicht auch Patrick Exner heute einladen müssen oder so, aber ich hab ein paar von den Jungs natürlich nur, das war ja 80er, 90er stellenweise, auch John Lowe, Keith Deller und so, aber ich kann einige andere natürlich einordnen. Ne? Bob Anderson hat zu Beginn meiner Darts-Fanzeit noch gespielt. Roland Scholten, Terry Jenkins, Robert Thornton. Ich bin halt nach wie vor über mir schwebt halt, oder über diesem Turnier schwebt halt für mich einfach nach wie vor dieses Taylor-Ding. Der ich einfach denke, der wird sie wieder alle in Grund und Boden spielen.
Das weiß ich nicht. Das ist
ja interessant. Vielleicht ja, aber vielleicht auch nicht.
Ich glaube schon, dass er das Ding gerne gewinnen würde. Das ist ein Phil-Taylor-Turnier eigentlich. Ne? Oh, erste Ausgabe, da will ich meinen Namen mal reinschreiben. Ne?
haben wir irgendeine, das habe ich mir auch gefragt, irgendeine Info zum Modus? Oder habe ich die völlig übersehen?
Nee, noch nicht gefunden. Also bisher
war es doch nur... Doch. Sattmodus, ersten Runden Best of Five. Hm. Du brauchst 3 Lecks für einen Satz.
Natürlich.
Und hast dann, ich glaube, Halbfinale und Finale ist Best of 7? Mhm. Oder 5? Nee, 5 war, nee, kann ja nicht. also irgendwie sowas. Es steigert sich, glaube ich, bis zum Halbfinale hin dann. Einmal.
Wir haben ja Donnerstag die erste Runde, Donnerstagabend wird die erste Runde gespielt und am Freitagnachmittag auch. Also da teilt man je 4 Matches ein. Und dann geht es dann Freitagabend schon mit dem ersten Teil der zweiten Runde weiter. Am Samstagnachmittag dann ebenfalls zweite Runde und dann Samstagabend schon Viertelfinale und Sonntag dann Halbfinale und Finale auch in verschiedenen Sessions. Also man reizt das schon noch aus. Ne? Circus Tavern natürlich auch nochmal als Austragungsstätte, auch nochmal Nostalgie mit reingeholt. Die verrauchte Bude. Das werden wir mal gucken. Also
geiler Spielort.
Find schon interessant, einfach mal zu sehen, wie das abläuft auch. Ne? Wer callt, wer macht denn, er muss hier Master of Ceremonies, ne? Wie sind die Fans drauf?
Was ist mit dem Fußweg?
Vor links vielleicht, ja. Vielleicht
yeah. Mal gucken. Also, pass auf, ich habe nachgeguckt. In den ersten 3 Runden wird im Modus Best of 5 gespielt. Halbfinale und Finale werden Best of 7 gespielt.
Brillant.
Ja. Ja, warum nicht?
Ja.
Bin gespannt. Auf jeden Fall live auf Sport 1.
Was machen die denn Donnerstagabend? Wenn Premier League und Dings läuft, Senioren-WM.
Sport 1 zeigt Premier League, das haben sie jetzt geändert. Vorher war ja nur Bolsinias drin. Also auf linear, sag ich mal, im TV kommt die Premier League. Okay. Und ich denke mal, dass sie dann im Second Screen oder im Stream dann die
Bolsinias... YouTube etc. Ja.
Aber die Frage ist, wer kommentiert das Ganze dann? Ne?
Tja.
Das wird man mal sehen. Ja. Das auf jeden Fall dann ab Donnerstag bis Sonntag mal schauen. Wir werden das hier dann auch in der nächsten Ausgabe dann irgendwann nochmal beleuchten, was da so passiert ist, wie wir das gefunden haben. Kevin hatte schon gesagt, es gibt eine gesamte World Seniors Darts Tour. Man hat das Senior Matchplay angekündigt, Senior Masters wird man spielen, dazu ein paar offene Turniere, aber auch immer Qualifier. Aber für diese großen Events, das hat man jetzt hier auch schon gesehen, werden die großen Namen halt eingeladen. Ne? Die werden natürlich nicht zu irgendeinem Qualifier gezwungen. Ich glaube, das wird auch nicht funktionieren, dass die sich da alle dann anmelden, nur um dann am Ende so ein Turnier spielen zu können.
Ich glaube, ich würde es auch nicht überreizen, finde ich.
Ne? Ja. Sind ja 3 große Turniere und glaube ich 2 Wochenenden, wo nochmal gespielt wird. Ja. Also ich glaube, das ist schon noch überschaubar.
Ich freue mich am meisten auf die Pro Tour, dass das jetzt wieder losgeht. Da freue ich mich sehr drauf.
Ja, definitiv. Also da bin ich auch voller Vorfreude. Ja.
Bin trotzdem gespannt auf die Quoten, muss ich ehrlich sagen. Wie das im TV angenommen wird. Da bin ich echt gespannt, wie viele Leute da bei Sport 1 sich das Ding gönnen. Und das ist eigentlich ein guter Übergang zu den TV-Rechten, die wir hier auch schon im Podcast öfter mal besprochen haben, dass das sehr unklar ist. Und das war auch lange Zeit weiterhin sehr unklar, denn erst einen Tag vor dem Masters hat man das alles erst veröffentlicht. Die neuen TV-Rechte wurden verkündet. DAZN wird bis 2026 alle TV-Turniere zeigen, plus die World Series Events, plus, das ist jetzt neu, auch die European Tour, Lutz. Das kam dann schon durchaus ein bisschen überraschend, obwohl man ja schon in der Vergangenheit so Gerüchte gehört hat, dass DAZN da auf jeden Fall Interesse daran hatte, die European Tour zu zeigen.
Ja, ich hatte es auch schon mal gehört, dass es die Idee und die Pläne gab, die European Tour zu zeigen. Da kam dann so ein bisschen die Pandemie dazwischen. Deswegen fand ich es jetzt nicht so überraschend. Generell finde ich es super, wenn Darts im Fernsehen läuft, gerade auch im frei empfangbaren TV. Das fand ich sehr schön, dass so sehr ich auch die Übertragung auf der DAZN schätze, aber das ist schon gut für den Sport und auch für das Wachstum des Sports, wenn es im frei empfangbaren TV zu sehen ist. Insofern habe ich diese Nachricht sehr positiv aufgenommen. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, es hätte jetzt auch mal ein bisschen frischen Wind geben können, dass es mal sich ein anderer Sender dran versucht und das vielleicht auch ein bisschen anders präsentiert. Aber ja, mag alles richtig sein. Für mich entscheidend erstmal, dass es überhaupt im Free TV weiterläuft. Und wenn dann die European Tour auch noch ein bisschen mitgenommen und dadurch aufgewertet wird, halte ich das für eine sehr gute Nachricht.
Ja, Sport 1 zeigt einige Major-Turniere, nicht alle. Hat man ein bisschen durchgewechselt, zum Beispiel über Matchplay zeigt man nicht mehr. Aber dafür trotzdem fast jedes Major-Turnier. Dazu 4 ausgewählte Events der PDC Europe. Welche genau das dann sein werden, das ist noch offen. Wir müssen auch mal erstmal abwarten, wie die European Tour dieses Jahr aussieht. Ne? Man ist ja auch nicht ganz klar, dass das alles so reibungslos abläuft. Ende des Monats, im Februar, hat man dann die International Darts Open in Riesa. Wahrscheinlich hätte man da auch nicht ganz von den Zuschauerzahlen eben nicht ganz ausreizen können. Auch was Berlin angeht, Premier League habe ich gerade schon gesagt, weiß ich gar nicht, wie da der Stand aktuell ist in der Landeshauptstadt, wie viele Indoor da zugelassen sind. Was ich, Lutz, weißt du das aktuell, wie das da?
Nee, also ich finde, man erfährt da auch auffällig wenig drüber. Also ich glaube, das ist alles so ein bisschen on hold und alle hoffen und beten, dass die Inzidenzen und die damit in Verbindung stehenden Restriktionen, dass das nicht zu heftig sein wird, dass man das über die Bühne bringen kann. Also Stand jetzt ist es auf jeden Fall noch geplant. Ich würde auch ein kleines Fragezeichen dahinter setzen, ob es dann tatsächlich stattfindet. Ich hoffe es natürlich sehr, überhaupt gar keine Frage. Da wäre ich natürlich auch vor Ort und hoffe, den einen oder anderen von euch da zu sehen. Aber ja, da ist schon noch ein Fragezeichen dahinter. Und ich glaube auch, dass es ganz, 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 ganz wichtig ist, dass auf der European Tour in diesem Jahr möglichst viel stattfindet. Ich weiß nicht, ob die PDC Europe sich noch so ein Jahr wie 2020 ja nicht erlauben kann, kann da ja nichts für, sondern ob sie das so überstehen können. Insofern wäre es schon schön, wenn die European Tour anrollen kann und jetzt dann auch begleitet im Fernsehen. Das kann man denen wirklich nur wünschen.
Dann kam heute noch ganz frisch rein, was auch schon ja kein Geheimnis mehr war. Letzte Woche wurde ja verkündet, dass Unicorn kein Board-Sponsor mehr der PDC sein will, beziehungsweise hat das Unicorn selbst veröffentlicht von der PDC. Auch hier kein Wort dazu. Fand ich ein bisschen schwach. Finde ich generell schwach aktuell, was da die PDC so leistet. Zum Beispiel auch, dass Paul Hinks ja nicht mal called, hatten wir gesagt, kein Wort dazu. Auch, dass jetzt der Fotograf Lawrence Lustig anscheinend nicht mehr PDC-Turnierfotograf ist, aufgehört hat. Auch dazu bisher nichts zu finden, ist schon sehr überraschend. Aber heute kam dann eben raus, dass Winbow, und das war eben auch ein offenes Geheimnis, ab sofort ja die Turnierboards stellen wird. Man wird auf dem Blade 6 Triple Core spielen. Viele wird es freuen, ne? Wir hatten viele Diskussionen um die Boards, die sind doch so allzu schlecht. Jetzt müssen wir theoretisch ja die besten Boards haben, wie viele sagen. Also müssen wir auch diese ganzen Bouncer-Diskussionen und so eigentlich an ACTA legen können. Ne? Das bin ich auch sehr gespannt, ob das wirklich so der Fall sein wird.
Ich bin natürlich auch gespannt, was das dann für Auswirkungen für manche Spieler hat. Ne? Simon Whitlock hat sich ja auch hingestellt und gesagt, die Unicorn-Boards waren nicht gut für meine Darts. Man hätte es auch umdrehen können, finde ich. Und ansonsten finde ich es halt auch sehr schade, dass es heißt, ja, Boost und WinMau wird jetzt halt auch Sponsor der Development Tour und der Challenge Tour. Und ich vermisse halt für diese Touren halt einfach auch mal einen anderen Boost. Also mir ist es egal, wie der Sponsor heißt von dieser Tour. Ich fände es einfach mal schön, wenn seit 2014 oder 2013, wo es diese Unterbaustrukturen der PDC gibt, wenn dann einfach mal, es gab seither keinen Preisgeldboost. Es geht jetzt nicht darum, dass wir da über was weiß ich was für Sphären reden, aber ich finde einfach, dass es sowohl die Development Tour als auch die Challenge Tour verdient hätte, wenn man da ein bisschen mehr reinstecken würde. Und ja, weiß halt jetzt nicht, was ich davon halten soll, wenn dann jetzt irgendwie freudestrahlend verkündet wird, dass WinMau da jetzt hier auch diese beiden Touren unterstützt. Wäre halt schön gewesen, wenn man da pro Turnier vielleicht 5.000 von 10.000 pro Turnier auf 15.000 pro Turnier vielleicht mal hochgehen hätte können. Und man hätte da ja auch nicht die Main-Tour angegriffen oder sonst was. Also das hätte mich gefreut, das enttäuscht mich ein wenig.
Ja, man plant ja, glaube ich, für 2023. Ne? Man hat ja erstmal schon mal viele Major-Turniere angepasst, die Pro-Tour. Man kommt jetzt mehr Gelber Pro-Tour. Ne? Auch da hat man die ganz genaue offizielle Aufschlüsselung übrigens auch noch nicht. Man hat sie zwar über Twitter, aber Dan Dawson so erfahren, der hat das mal publiziert. Es ist auch nichts Überraschendes, aber trotzdem, auch da wartet man noch vergeblich. Es gibt auch die aktuellen Regeln für das Jahr 2022 auch noch gar nicht. Also alles ein bisschen, ja, PDC, wie man sie kennt aus den letzten Jahren, was das angeht.
Ich finde, Preisgeld kann man eh mal ein eigenes Thema, können wir uns vielleicht mal auf die Agenda setzen. Also auch gestern gerade wieder. Ne? Also mir geht es gar nicht so um die Gesamtdotierung. Das finde ich eigentlich alles okay. Und ich glaube, vielen Spielern wäre schon geholfen, wenn man an der Verteilung einfach ein bisschen was ändert. Diese Staffelung verstehe ich manchmal nicht. Dieser unfassbare Sprung, den du vom Halbfinale zum Finale hast und dann aber nochmal vom Finalisten zum Turniersieger. Also gestern, Joe Cullen kriegt 60.000 Pfund, Chisnall kriegt 25.000 Pfund. Also das ist ja jetzt mal so grob überschlagen, das zweieinhalbfache von dem, was der Finalist kriegt. Und das, ich finde, der Schritt könnte auch kleiner sein und du könntest dann ein bisschen mehr umverteilen noch. Also diese Sprünge, die es gerade hinten raus im Turnier gibt, die sind mir immer zu hoch beim Darts. Fand ich von Anfang an. Das ist mir gleich aufgefallen, als ich da mich begonnen habe, mit zu beschäftigen im Vergleich zu anderen Sportarten. Finde ich zu heftig. Und zumal es dann ja auch in dem Maße, jetzt nicht beim Masters, aber auch sonst, dann auch immer in die Rangliste einzahlt. Ne? Und wenn man das will, dass dieser große Sprung sich in der Rangliste abbildet, dann kann man ja auch überlegen, zu einem Punktesystem das Ganze zu verändern und dann aber zumindest die Preisgelder ein bisschen mehr anzugleichen. Also ich, oder wie seht ihr das? Also ich finde, dieser Sprung ist riesig am Ende immer.
Ja klar, also WM war da immer mein größtes Problem tatsächlich.
Ja.
Ich muss jetzt gar nicht, ich hätte, also ich weiß, dass mal beim Masters hat der Sieger, glaube ich, 60.000 gekriegt. Das habe ich jetzt aber auch nur mehr angeguckt, weil ich am Donnerstag die Vorschau für daten.de, also das Masters ist mir normalerweise, also es ist mir nicht total egal, aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, aber ja. Die Kluft ist bei mir, finde ich jetzt bei der WM am problematischsten, einfach auch mit Auswirkungen auf die Weltrangliste.
Also die WM in Relation zu anderen Turnieren?
Ja, auch.
Ja, okay.
Und also natürlich...
Ja. Mir geht es um den Sprung hinten raus, ne? Vom Halbfinale zum Finale, der ist riesig. Also wenn du dieses eine Spiel noch gewinnst, dann machst du so einen Megasatz. Und jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, ist scheißegal, ob du vorne in der ersten, zweiten oder dritten Runde rausfliegst. Das sind dann 7,50 Pfund Unterschied so ungefähr. Aber hinten raus ist dann ein Spiel, macht dann ein Vielfaches gleich aus. Und da, finde ich, könnte man mal ansetzen.
Sollten wir mal tun. Sollten wir mal eine extra Folge zu aufnehmen. Eine Punkterangliste hatte man ja früher, ne? Vor der Order of Merit gab es ja eine Punkterangliste.
Ja.
Da kann man vielleicht mal über nachdenken, ob man da vielleicht wieder zurückkommt. Aber ich finde es auch in anderen Sportarten schwierig. Also ich finde das auch zum Beispiel als Tennis wieder als Vergleich da, weil das auch jetzt die letzte Zeit durch Corona und so total schwierig für mich zu verstehen, jetzt nicht ganz so tief drin ist wie im Dart. Wann fällt da was raus, wie lange und so weiter. Das ist im Dart ja zumindest halbwegs klar, aber naja. Das verschieben wir mal auf die extra Folge.
Ja.
Dann noch ein, zwei weitere Infos zur WDF-WM. Da hatten wir auch mal darüber berichtet, die neuen Tourcard-Holder, die sich jetzt eben eine Tourkarte erspielt haben und originär für die WDF-WM qualifiziert waren, dürfen jetzt teilnehmen, per Ausnahmeregelung. Das hat die BDC gestern auch bekannt gegeben. Da war ja eigentlich, ja, haben alle erwartet, dass sie dann eben nicht spielen dürfen. Da hat man sich ja mit der WDF geeinigt. Finde ich ein guter Zug. Zeigt auch, dass man mit der WDF seitens der PDC auch echt zusammenarbeiten möchte und nicht so im Streit liegt wie mit der BDO damals. Von diesen 7 Spielern werden das Ross Montgomery und Mario van den Bochart aber schon mal nicht tun. Die haben dann die Einladung trotzdem abgelehnt. Man muss nämlich auch sagen, dass in dieser Zeit während der WDF-WM auch mal schlappe, ich glaube, 4 Players Championships und 2 European Tour Qualifier stattfinden, sollte man wirklich bis zum Ende mit dabei sein. Und das sind natürlich schon, ja, wichtige Turniere, vor allem für solche Spieler, die gerade neu auf die Tour kommen. Ne? Darf man auch nicht unterschätzen. Was ist noch passiert? Die Challenge Tour war zwischendurch, seit der letzten Aufnahme, da hatten wir Siege durch Scott Williams, der am ersten Tag direkt beide Turniere gewonnen hat. Außerdem Steve Haggerty, Stu Wilson und Jim McEwen erfolgreich. 2 deutsche Viertelfinals durch Daniel Klose und Steven Nostra-Kevin. Das sind schon Namen, die man gar nicht so wirklich kennt. Ne? Also Jim McEwen, klar, war schon öfter auf der Tour, aber Scott Williams, Steve Haggerty, Stu Wilson, das sagt den meisten wahrscheinlich rein gar nichts und zeigt auch nochmal, wie offen diese Challenge-Tour ist, oder?
Ja, definitiv. Das waren ja dann auch Spieler, die, glaube ich, bei der Q-School stellenweise überhaupt nichts mit der Tourcard-Vergabe zu tun hatten. Da kann man dann auch nochmal über die offene Auslosung reden und warum es auf der Challenge Tour keine Setzliste gibt. Aber ansonsten ist es natürlich ein Feld mit ganz vielen Unbekannten, mit ganz vielen Spielern, die an ihrem Tag, in ihrem Turnier entsprechend ja was raushauen können. Und ich finde es natürlich sehr, sehr spannend, das zu verfolgen, definitiv. Aber das hat mich auch in einigen Momenten überrascht.
Ja, die Deutschen waren da ganz okay unterwegs. Also Daniel Klose, Steven Noster, Franz Rötsch, Lukas Wenig haben teilweise echt gute Leistungen gezeigt. Aber Lutz, man muss da auch sagen, wenn man ja sieht, wenn man UK und European zusammenwirft, dass die Europäer sich da doch wirklich auch schwer tun und wir eigentlich schon echt ein bisschen froh sein können, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass wir die Q-School geteilt haben, weil, wenn man das so vergleicht, da wären wohl aktuell deutsche Tourkarten eher rar, wenn man das jetzt so betrachtet von den Ergebnissen der Challenge-Tour. Ne?
Das stimmt, aber da würde es jetzt bei mir noch ein ganz großes Fass aufmachen, wenn wir das Thema jetzt noch durchdeklinieren. Aber ja, gebe ich dir recht, auf jeden Fall können wir froh sein. Ich finde es aber auch richtig, auch die PDC im Sinne von Verbreitung, Reichweiten und so weiter, da schon ein Auge drauf zu haben, da ein bisschen, ich will es jetzt nicht sagen Quote, aber ne, schon eine Mischung reinzukriegen, das ist sicherlich der richtige Weg. Und das wird noch einige Jahre dauern, bis da irgendwann mal eine Gleichheit hergestellt sein wird, wenn das dann überhaupt so sein wird. Aber wir nähern uns dem an und ich glaube schon, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
Ja, die eben von mir vier genannten Sieger, Scott Williams, Steve Haggerty, Stu Wilson und Jim McEwen, rücken dann auch alle in die ersten beiden Players Championships am diesem Wochenende nach, denn Danny Noppert, Nathan Aspinall und aus deutschsprachiger Sicht auch Soran Lerchbacher und Michael Unterbuchner haben abgesagt, werden nicht mit dabei sein und durch eben diese vier Spieler ersetzt werden. Ja, dann nochmal vielen Dank für eure Meinungen in der Umfrage zum neuen Premier League Format. Wir haben da einige davon auch unter der letzten Sendung bei Spotify angepinnt. Und ich hatte eigentlich jetzt eine neue Umfrage geplant, ob ihr mit dem Starterfeld der Premier League zufrieden seid. Aber ich finde, weil Lutz das ja so angesprochen hat und mich das auch interessiert, wie ihr das seht, würde ich sagen, machen wir doch einfach eine Umfrage, ob ihr auch der Meinung seid, dass im Dart verhältnismäßig nach dem Finalen viele Tränen, sag ich mal, fließen. Das würde mich schon interessieren oder uns interessieren, glaube ich. Und das würden wir dann einfach in der nächsten Sendung mal mit reinnehmen als Start oder zwischendurch, wie da so eure Gefühlslage quasi ist. Das also dann die neue Umfrage, die ihr dann gerne wieder mitbeantworten oder teilnehmen könnt bei Spotify unter den Shownotes. Ja, dann soll es das, denke ich, doch für heute gewesen sein bei Shortleg. Ja, im neuen Gewand, im Anführungsstrichen, viel ändert sich ja eben nicht für euch. Inhaltlich machen wir einfach genauso weiter, wie es vorher auch der Fall war. Dann würde ich sagen, danke ich auf jeden Fall Kevin und Lutz euch beiden heute für die muntere Runde.
Ja, danke dir, Marvin.
Danke auch.
Und dann, ja, was wir machen, die nächste Folge, wahrscheinlich so im Vorfeld der UK Open. Kevin, klingt das ganz sinnvoll wahrscheinlich. Wenn wir ein paar Premier League-Spieltage mitnehmen, ein paar Proto-Turniere, die World Seniors WM.
Ja, definitiv. Also vor den UK Open vielleicht nochmal mit einem deutschsprachigen Gast, wie auch immer.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, ein gutes Versprechen. Dann danke fürs Zuhören für euch. Viel Spaß bei dieser Folge und bei allen anderen auch. Nochmal gerne reinhören auch. Zum Beispiel in die Folge mit Ricardo Peteschko nach der Q-School. Die kam mir auch sehr gut an. Das hat uns auch sehr gefreut. In dem Sinne, gute Zeit. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.